wie lässt sich die Zufriedenheit von Menschen messen und hat das irgendwas mit Wirtschaft zu tun? Können Kategorien wie Gastfreundschaft, Vertrauen, Hilfsbereitschaft, Geschenkkultur und Freundlichkeit gemessen werden? Scheinbar ja. Ein Mann, der das tut, ist Dr. Alexander Dill vom Institut für Gemeingüter- und Wirtschaftsforschung aus Basel und er misst erstmals einen Sozialklimaindex. Nach in Deutschland gucken wir immer auf den Konsumklimaindex und jetzt wird und erstmals in München übrigens ein Sozialklimaindex gemessen. Und ich begrüße Herr Dill in der Leitung. Schönen guten Morgen, Herr Dill.
Ja, guten Morgen, Herr Rosen.
Wie sind Sie denn drauf gekommen, einen Sozialklimaindex zu messen?
Naja, alle sagen immer, diese ganzen sogenannten weichen Faktoren, Soziales, das ist ja gar nicht messbar, das sind keine harten Fakten. Und dann habe ich überlegt, wie kann man daraus harte Fakten machen und eben ein Messverfahren entwickelt, mit dem man Sozialklima und damit auch Sozialkapital messen kann.
Hm. Im Moment schauen ja alle auf die Wirtschaft, die erstmals in Deutschland wieder seit der Krise richtig brummt. Jetzt geht es wieder ein bisschen bergab. Wir haben nicht nur eine Wirtschafts- und Finanzkrise, jetzt haben wir auch eine Staatsschuldenkrise und eine Krise der Währung und alles scheint zu bröckeln. Und da schauen doch alle aber eher auf das Wachstum und nicht auf die Zufriedenheit der Menschen, die ja oft mit dem Geld zusammenhängt, mit dem Geld und mit dem wirtschaftlichen Aufschwung.
Naja, erstmal muss man wissen, dass dieses Wachstum ja nur eine Zahl auf dem Papier ist. Und viele von uns werden ja gemerkt haben bei diesen ganzen Aufschwungsmeldungen, dass in ihrem eigenen Geldbeutel davon gar nichts angekommen ist. Das heißt also, dass ein Bruttosozialprodukt auf dem Papier steigt oder es ein Wachstum gibt, bedeutet auch wirtschaftlich noch gar nichts. Das ist eine reine Fiktion. Und interessant wird es ja nun, wenn wir uns fragen, wie können wir diese Schulden wegkriegen? Deutschland hat ja eine unvorstellbare Schuldenlast von 2 Billionen Euro. Und wenn man die irgendwie zurückführen will, dann geht das ja nur mit den Bürgern. Und die Bürger wiederum werden sowas überhaupt nur tun, wenn sie das Gefühl haben, dass sie ihrem Staat helfen wollen. Und das ist eine soziale Frage und keine wirtschaftliche.
Aber was bedeutet denn das soziale Klima oder welche Kategorien wenden Sie denn da an, um das soziale Klima oder die Zufriedenheit zu messen?
Also das ist sehr interessant. Das soziale Klima unterscheidet sich eben vom wirtschaftlichen darin, dass man ausschließlich nicht monetäre, nicht geldliche Faktoren anguckt. Also was schenken wir einander außerhalb der Familie ohne Anspruch auf eine Gegenleistung? Das ist eine gute Frage. Und dieser nicht materielle Bereich, dazu gehört die Gastfreundschaft, die Freundlichkeit, die Hilfsbereitschaft, das Vertrauen, dieser nicht materielle Bereich, der zeichnet eigentlich das aus, was überhaupt unsere Gesellschaft ausmacht. Denn wenn unsere Gesellschaft nur über Geldbeziehungen verbunden wäre, dann würde sie ja schon an der jetzigen Staatsschuld zerbrechen.
Blenden Sie denn bei Ihren Untersuchungen den materiellen Wohlstand aus? Denn ich könnte mir vorstellen, wenn Leute mit ihrer Existenz Probleme haben, und zwar mit ihrem finanziellen Auskommen, dass sie dann auch nicht zufrieden sind. Oder hat das eine mit dem anderen gar nicht so viel zu tun?
Naja, Sie nehmen eine weitere Kategorie, nämlich Zufriedenheit. Es gibt ja auch Forscher, die sagen, wir wollen Glück und Zufriedenheit messen. Und das kann vielleicht auch jeder von uns nachvollziehen, dass sich das täglich oder sogar stündlich ändert. Also Zufriedenheit ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Wir wollen ja in dem Sozialklimaindex messen, wie beurteilen Sie in Ihrer eigenen Gegend auf einer Skala von 1 bis 10, wie sich Geschenkkultur und Vertrauen entwickeln. Die eigene Zufriedenheit, die erfragen wir nicht, denn Zufriedenheit ist eine sehr subjektive oder private Sache und sie ist auch sehr, wie man sagt, volatil. Also wir sind in einem Moment sehr zufrieden und im nächsten Moment sehr unzufrieden. Zumindest bei mir ist es so.
Sie unterstellen also, wenn ich weniger Geld habe und weniger Geld zur Verfügung habe, dass ich da auch glücklicher sein kann oder im Umkehrschluss, wenn ich viel Geld habe, muss ich nicht unbedingt glücklich sein?
Unbedingt. Also ich kann nur sagen, da ich auch mit reichen Leuten verkehre, dass diese reichen Leute um nichts glücklicher oder zufriedener sind als die Ärmeren. Das ist allerdings bekannt, das ist keine Neuigkeit, die von mir kommt. Nur für unser Sozialklima ist eigentlich interessanter, was wir nicht monetäre Güter einander schenken oder austauschen, als nur das Geld. Denn von denen hängt ja ab, wie viel Geld wir zum Beispiel für Sicherheit, für Bildung und für Soziales ausgeben müssen.
Geht es Ihnen vielleicht auch um einen Paradigmenwechsel? Denn es gibt ja Wachstumskritiker, die sagen, das Problem in unserer Gesellschaft ist dieses grenzenlose Wachstum, dass eben der Index immer nach oben zeigen muss, dass sich die Wirtschaft immer weiterentwickeln muss, dass aus Geld mehr Geld werden muss, dass Firmen immer wieder mehr Profit machen müssen. Und das ist dann der Index, wonach die Qualität einer Gesellschaft gemessen wird. Geht es Ihnen da um einen Wechsel der Ansprüche oder der Sicht auf die Dinge?
Ja, unbedingt, denn dieses Wachstum ist ja in erster Linie nötig, um die steigenden Schulden zu bedienen. Die Schulden der Unternehmen und auch des Staates steigen ständig. Damit müssen die immer mehr Kapitalkosten, also Zinsen und Tilgung bezahlen und brauchen dafür wieder neues Wachstum. Und ich glaube, dass es nun wichtig ist in unserer Gesellschaft, dass wir sagen, wir versuchen diese Schulden wegzubekommen und dann spielt Wachstum keine Rolle. Für uns ist es eigentlich wichtig, dass wir alle gerecht leben können und nicht eine fiktive Wachstumszahl auf dem Papier.
Gehört zur Gerechtigkeit aber nicht auch, dass das Geld gerecht verteilt ist oder dass zumindest die Leute ihre Miete bezahlen können, die Ausbildung der Kinder, dass Bildung gesichert ist, dass Kultur gesichert ist, dass die Leute vernünftig wohnen können? Das müsste doch eigentlich eine Grundlage sein und das hat doch wieder was mit Geld zu tun.
Das ist eine Grundlage und die ist ja bei uns, trotz aller Diskussion, die wir zu Recht um Hartz IV haben, doch weitgehend gesichert. Wir haben ja tatsächlich eine Bildung, die umsonst ist und in vielen Bundesländern werden übrigens jetzt auch die Studiengebühren wieder abgeschafft. Sowas haben wir bereits. Übrigens werden wir auch kostenlos medizinisch versorgt, wenn wir in die Notfallstation gehen. Sowas haben wir. Das alleine sozusagen ist ja auch noch nicht der soziale Zusammenhalt. Das heißt, das Geld dafür kommt bisher aus den Steuern. Und diese Steuern sind sehr hoch und umso weniger möchten wir, dass immer weiter von diesen Steuern Zinsen bezahlt werden, um damit letztlich Kapitalerträge zu erwirtschaften. Unsere Steuern sollten doch bitte nur für die Dinge sein, die Sie gerade aufgezählt haben und nicht für die Bedienung von Zinsen, etwa in Höhe von 10% oder 18%, wie die Griechen jetzt bezahlen müssen.
Nun messen Sie diesen Sozialklimaindex und haben schon mal angefangen in München, in einer sehr reichen Gegend. Wie waren denn die Ergebnisse? Die Leute müssten ja eigentlich dort alle sehr zufrieden sein. Der Lebensstandard ist hoch, die Infrastruktur ist gut und da sind viele Leute, die wohlhabend sind. Waren die denn auch dementsprechend zufrieden?
Nein, wir haben ja in München in allen Bezirken gemessen, nicht nur in reichen. Und das verblüffende Ergebnis war, dass das soziale Klima in ärmeren Bezirken, also ich nenne zum Beispiel mal Moosach oder Pasing oder Obersendling, um mal drei zu nennen, erheblich besser war als in den reichen Bezirken Grünwald und Bogenhausen. Und wir glauben, dass das auch in anderen Gegenden so sein könnte. Das heißt, wir möchten damit dazu beitragen, zu entkoppeln die Vorstellung, nur hohes Pro-Kopf-Einkommen, hohe Steuerkraft, hohe Konsumkraft bringen der Gesellschaft etwas. Der Gesellschaft bringt es wahrscheinlich mehr, wenn die Menschen einander helfen, wenn sie sich gut verstehen und freundlich zueinander sind.
Das klingt jetzt so ein bisschen nach Sozialromantik. Wenn wir uns alle lieb haben und ein nettes Umfeld haben und die Nachbarschaft gut ist, dann wird es auch mit der Gesellschaft klappen. Braucht es nicht vorher einen Umbruch, der ein anderes Wirtschaften erlaubt, der überhaupt mal die ökonomischen Grundlagen bildet für eine gerechte Gesellschaft?
Also das ist immer eine Henne-Ei-Frage. Das Problem ist, einen solchen Umbruch zu machen, wenn Sie die Riots in London jetzt sehen. In England gibt es eben einen solchen Umbruch nicht. England ist eine ungerechte Klassengesellschaft und deshalb gibt es diese Aufstände. Bei uns gibt es bisher solche Aufstände nicht, obwohl es bei uns auch Ungerechtigkeit und Armut gibt. Und ich denke, dass man bereits daran sieht, wie es um unser Sozialklima steht. Das heißt, wenn wir in der Lage sind, miteinander diese Ungleichheitsherausforderung kooperativ zu meistern, dann werden wir viel mehr erreichen, als wenn wir glauben, dass wir erst einen Systemwechsel brauchen.
Hat denn diese Messung des Sozialklimaindex eher einen therapeutischen Charakter, um uns vorzuführen, was wir noch für andere Werte haben außer materieller Wohlstand? Oder kann das tatsächlich für Handlungsstrategien, für Politik interessant sein? Kann das für die Wirtschaftswissenschaften interessant sein? Oder ist es eher, eben wie gesagt, eher therapeutisch für uns, für die Bürgerinnen und Bürger?
Also wenn das so wäre, dass es einen positiven therapeutischen Effekt hätte, selbst wenn es ein sogenannter Placebo-Effekt wäre, das wäre natürlich ganz toll. Das würde uns sicherlich sehr freuen, die wir mit diesem Sozialklimaindex ja etwas Positives bewirken wollen. Ich habe die Chance, am 9. September das der EU-Kommission vorzustellen. Und die Frage ist, ob man tatsächlich die Messung des Sozialklimas gleichberechtigt zur Messung des Bruttosozialproduktes ansehen wird. Und das ist natürlich eine Frage der politischen Gewichtung. Also es wird dann in der Politik welche geben, die sagen, sie möchten das Alte beibehalten und manche werden das Neue nehmen, aber sicherlich ist es ein Indikator. Also ich nenne mal ein Beispiel, wenn ein Sozialklima sich immer weiter verschlechtert, dann muss damit gerechnet werden, dass sich auch die Wirtschaft verschlechtert und es muss damit gerechnet werden, beispielsweise, dass man dann soziale Unruhen hat und diese sozialen Unruhen, die beeinträchtigen ja die Immobilienpreise, die beeinträchtigen alle möglichen wirtschaftlichen Sektoren wieder. Es gibt also einen Zusammenhang von Sozialklima und wirtschaftlichem Erfolg. um nur zwei Beispiele zu nehmen, solche Länder wie Norwegen, wenn Sie sich anschauen, wie die Norweger reagiert haben auf dieses Attentat, dann ist deren Sozialklima und damit deren Sozialkapital sogar noch gestiegen danach. Andere Länder hätten vielleicht daraufhin einen Polizeistaat gegründet und das Sozialklima wäre schlechter gewesen. Aber beides sind Dinge, die wir selbst, wir Bürger, beeinflussen können.
Wenn wir jetzt nach England schauen, da habe ich ja das Gefühl, dass derzeit nur über Law and Order gesprochen wird, über Gesetzesverschärfung, über harte Maßnahmen, über Strenge. Das ist sicher eine kurzfristige Reaktion, aber langfristig müsste wahrscheinlich auch an diesem Sozialklima gearbeitet werden, auch in England?
Ja, total. Also mein Sohn ist gerade in London auf Praktikum und das ist ein beschissenes Sozialklima, aber nicht nur in London, in ganz England. Das liegt eben an dieser rotzigen Klassengesellschaft und da ist es doch interessant, was können wir tun ohne Revolution, also bei uns in unseren Städten und Gemeinden, um unser eigenes Sozialklima mal, wie Sie sagen, therapeutisch anzublicken und zu gucken, können wir denn diese Sachen miteinander selber lösen und zwar ohne Bürgerkrieg.
Wenn ich selbst schon mal anfangen will, kann ich das auf Ihrer Seite tun? Gibt es da so eine Art Möglichkeit, das auszuchecken? Also auf commons.de habe ich sowas Ähnliches gefunden?
Ja, wir haben ja einen Fragebogen im Internet, das können Sie einfach selber ausfüllen. Das kann jeder selber ausfüllen mit seiner Postleitzahl. Und die Ergebnisse geben wir dann auch bekannt. Wir haben das ja für Bayern gemacht und ich hatte Ihnen ja auch vorgeschlagen, das für Erfurt und Umgebung oder für Thüringen zu machen. Also wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Thüringerinnen und Thüringer das machen würden.
Wie waren denn die Reaktionen in Bayern? Haben sich da auch Leute, ich sage mal, angegriffen gefühlt, dass ihre schöneren Wohngebiete, wohlhabendere Leute wohnen, dann der Index nicht so gut war? Oder wie hat denn Politik und Gesellschaft reagiert auf ihre Sozialklima-Indexmessung?
Ja, also das sind ganz interessante Reaktionen. Es hat zum Beispiel eben eine CSU-Politikerin, eine Abgeordnete der CSU, ihren eigenen Wohlstandsort sehr schlecht bewertet. Das war eine große Überraschung. Die hat das in ihrem echten Namen gemacht. Jetzt ist unsere Befragung aber anonym und wir dürfen sowas nicht veröffentlichen. Das Besondere ist also, dass auch Menschen, die selber aus diesen Wohlstandsregionen stammen, ganz offensichtlich das Sozialklima dort nicht so toll einschätzen. Und ich denke, dass das eine sehr besondere Sache ist, dass Sie das bei uns artikulieren können, so wie umgekehrt Menschen eben aus Gegenden, von denen man sagt, oh Gott, das ist ja eine Vorstadt. Ich habe zum Beispiel mit Professor Brieler aus Leipzig gesprochen und er hatte mir erzählt, dass in Leipzig in verschiedenen Plattenbausiedlungen ein hervorragendes Sozialklima sein soll. Das wollen wir wissen, ob das stimmt. Und wenn es stimmt, dann soll das eben auch einen Einfluss auf die Kommunalpolitik und auf die Förderung haben.
commons.de gibt es den Fragebogen. Nochmal abschließend zum Thema Optimismus. Ich nehme an, dass Sie eher ein optimistischer Mensch sind, vielleicht auch nicht. Jetzt gibt es ja Konservative, Erzkonservative, eben auch in England. Der Charles Moore, das Sinnbild eines konservativen Publizisten. Und der fängt jetzt an seinem eigenen Weltbild zu zweifeln und sagt, vielleicht sind ja die Linken die neuen Konservativen und vielleicht hatten die Linken ja mit ihrer Vorstellung der Welt und der Gesellschaft doch recht. Wenn also schon solche Leute umdenken und ihr Weltbild in Frage stellen, da gibt es doch eigentlich Hoffnung, dass sich was tut, oder teilen Sie diese Hoffnung eher nicht?
Doch, doch, die Hoffnung teile ich und bei uns verschwimmt das ja immer mehr. Sie haben ja gesehen, wie nach Fukushima in unserer Gesellschaft auch zwischen CDU, SPD, Grünen und selbst Linkspartei diese Sachen verschwimmen. Einer der Wirtschaftsweisen, Professor Bofinger, hat vor ein paar Tagen im Spiegel auf einmal eine Vermögensabgabe gefordert. Diese Vermögensabgabe hat unser Institut vor einem Jahr vorgeschlagen und die wurde bisher nur von der Linkspartei unterstützt. Sie sehen, das dauert nur ein paar Monate, dann ist es bei den Wirtschaftsweisen. Und insofern bin ich sehr optimistisch, dass gerade wir in Deutschland über dieses Links-Rechts-Denken hinauskommen und uns lieber darum kümmern, was können wir gemeinsam dort, wo wir leben, verbessern. Zum Beispiel freundlicher sein, mehr helfen.
Und wer also freundlich sein will und diesen Fragebogen ausfüllen will, der kann genau diese Indikatoren Gastfreundschaft, Vertrauen, Hilfsbereitschaft, Geschenkkultur und eben Freundlichkeit messen auf commons.de. Ich bedanke mich recht herzlich bei Dr. Alexander Dill vom Basler Institut für Gemeingüter und Wirtschaftsforschung. Ihnen noch einen schönen Tag und alles Gute für Ihre Messung des Sozialklimaindex in Deutschland.
Ja, danke für Ihre Glückwünsche.
Tschüss.
Tschüss.